Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Malte Heine, der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, mit dem ich über die norddeutsche Zusammenarbeit sprechen möchte. Ein ganz wichtiges Thema für unsere Zukunft, dass wir hier im Norden einen gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum entwickeln und auch unsere Interessen in Berlin und in Brüssel gemeinsam durchsetzen. Und mein Gast ist seit Mai 2025 Ministerpräsident von Niedersachsen. Herzlich willkommen, Olaf Wies.
Vielen Dank für die Einladung.
Toll, dass Sie da sind. Sie kennen sich mit Wirtschaft wunderbar aus, waren vorher Wirtschaftsminister, auch Umweltminister und dadurch mit vielen Themen, die wir hier auch diskutieren, bestens vertraut. Und das vielleicht noch eine kleine persönliche Note. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind, aus Hannover angereist. Ich bin in Hannover geboren, ja, und es gibt auch eine kleine Verbindung. Sie waren mal Chef von meinem Vater.
Ja, großartig, oder?
Ja, absolut.
Und gute Erinnerung habe ich das.
Das freut mich. Ich auch. Ja. Der erste Kontakt war eine kleine Anekdote, als ich mal fragte, ja, wie ist denn eigentlich der neue Wirtschaftsminister in Niedersachsen? Und dann kam mein Vater noch so, ach, der macht eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck.
Ja, also, das ist schon Lob, oder?
Und das ist in meiner Familie sozusagen, mehr geht eigentlich nicht. Ja? Also insofern passt das gut. Sie sind jetzt seit einem guten halben Jahr Ministerpräsident in Niedersachsen und kennen die niedersächsische Szene, die Politik gut, aber was ist der Unterschied? Wie war so der Weg jetzt in die ersten Monate? Können wir uns ein bisschen mitnehmen?
Ja? Das ist schon ungewöhnlich. Ne? Man begleitet ja 12,5 Jahre in der Rolle als Minister, den Ministerpräsidenten in einem ganz engen Austausch und Kontakt. Und trotzdem ist dieser Wechsel eine wirklich fundamentale Veränderung. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil du hast auf einmal natürlich alle Verantwortlichkeiten. Mhm. Ich gebe zu, ich habe mich gerne in alles eingemischt, aber ich weiß nicht,
für alles zuständig.
Genau, aber verantwortlich gefühlt habe ich mich schon für alles. Mhm. Aber du hast dann daneben auch die Ebene sozusagen noch enger mit den Kommunen in der Zusammenarbeit. Und du hast vor allen Dingen die bundespolitische Situation, also auch auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich war gleich stellvertretender MPK-Vorsitzender, also sozusagen auch schnell in den Themen Investitionsbooster, Verhandlungen mit der Bundesregierung. Ich würde mal sagen, die Bedingungen, um zu starten, waren optimal. Du bist gleich mittendrin. Aber es ist einfach nochmal eine ganz andere Aufgabe.
Mhm. Slogan Niedersachsen ist, glaube ich, Niedersachsen klar. Ja? Warum? Was ist so klar in Niedersachsen?
Ehrlicherweise muss man die Geschichte mal aufgreifen, die so mal entstanden ist, zu sagen, wir brauchen eigentlich mal so etwas wie so eine Beschreibung. Es ist aber nie eine Kampagne geworden. Mhm. Und deswegen, was wir brauchen, ist, glaube ich, vielleicht lässt sich das aus klar auch gut entwickeln, was wir brauchen, ist eher ein Selbstbewusstsein, mit dem wir auftreten. Und wir sind eben nicht klein. Wir sind schon ganz schön groß, finde ich. Und das haben auch tolle Unternehmen, tolle Wirtschaft, tolle Verbände. Genau. Und sagen wir mal, was wir das vermitteln müssen, mit einer klaren Sprache, die nicht überheblich ist. Das haben wir nicht nötig, machen wir auch nicht. Mhm. Aber die auch nicht zu bescheiden ist, sodass wir uns selber klein machen. Und das, glaube ich, kriegt man damit ganz gut verbunden.
Mhm. Ja, schöne Sache. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Sicherheit ist ein Thema, was auch in aller Munde ist. Sie haben Ihren Grundwehrdienst bei der Marine absolviert. Hat Sie das geprägt? Ist das Maritime irgendwie immer noch, wie auch in Niedersachsen, ein großer Marinestandort? Ist das ein Thema für Sie?
Ja, also nun bin ich in Wilhelmshaven geboren und auch mal aufgewachsen, habe dann auch da wieder gelebt. Das schafft eine enge Verbindung mit Küste. Also ich bin einfach ein Küsten- und Hafenmensch. Schafft eine enge Verbindung auch mit der Marine, das war schon was. Und es war ja auch noch eine Zeit, da war die Marine viel sichtbarer, die Menschen der Marine viel sichtbarer. Dann war so eine Zeit, da war es im Hintergrund. Jetzt haben wir wieder eine ganz andere Zeit. Und für mich ist das, auch wenn das nur 15 Monate waren, wir waren intensiv mit dem Schiff draußen, also mit der Fregatte draußen und haben vieles auch erlebt. Und wenn es auch eine andere Zeit war, weil es natürlich nicht die Zeit wie heute war mit solchen Einsätzen, ist es doch ein Gespür dafür zu haben, was ist das eigentlich? Was macht das mit den Menschen? Wie wichtig ist das auch? Und wie wichtig ist Wertschätzung denen gegenüber, die unsere Sicherheit verteidigen? Und da bleibt schon was.
Na gut, aber diese Wertschätzung ist jetzt in den letzten Jahren ziemlich groß geworden. Ich hätte mir auch allen Bundeswehrvertreterinnen und Vertreter sind jetzt auch viel, viel präsenter in der Gesellschaft, kriegen auch einen Rückhalt in der Politik, oder?
Ja, ich will aber auch durchaus sagen, dass das auch notwendig ist, das zu betonen. Wir haben ja nicht nur die Marine, wir haben auch die Luftwaffe bei uns, wir haben das Kommando, das die Sicherheit auf den Flugplätzen macht. Also viele Kameradinnen und Kameraden, die im Einsatz Afghanistan waren. Und ich finde, das war fatal. Weil wir haben Soldatinnen und Soldaten gehabt, die unsere Sicherheit da verteidigt haben, das haben wir denen gesagt. Und dann haben wir es einfach beendet Und die haben sich gefragt, warum sie über so viele Jahre dieses Risiko auf sich genommen haben. Das ist nicht ohne. Also ich finde, es reicht nicht aus, immer zu sagen, es ist gut, dass ihr das macht. Sondern die Kameraden und Kameraden bei der Bundeswehr messen das sehr genau daran, ob wir das ernst meinen. Und deswegen das Thema Abzug Afghanistan, Umgang damit, war jetzt kein Highlight im Umgang mit der Verantwortung. Nicht, dass es nicht richtig war, abzuziehen, aber keinen Umgang. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir deutlich machen, dass wir das ernst meinen, dass das nicht jetzt so eine Diskussion für ein, zwei Jahre ist, sondern das Thema Verteidigungsfähigkeit und Wertschätzung auch der Bundeswehr etwas Zentrales für die Zukunft ist.
Spielt der Norden ja insgesamt gleich mitten im Thema auch eine große, große Rolle. Ja? Stichwort Operationsplan Deutschland. Ja. Auch wir sind eben auch Sicherheits- und Verteidigungsindustrie an vielen Ecken. Die Häfen spielen da ganz entscheidende Rolle. Können Sie mal so ein bisschen einordnen, wie stehen Sie sich als Bundesland, als Flächenland, wo wahrscheinlich viele im Fall eines Falles Transporte darauf eingehen. Wie beobachten Sie die Bedrohungssituation, hybride Angriffe, Sabotageaktionen? Ist das, wie gehen Sie damit um und was machen Sie denn auch politisch?
Ja, das ist schon vielfältig jetzt. Bin ich natürlich in einem logistischen Zentrum in Hamburg und trotzdem ist ja Niedersachsen das logistische Herz Europas. Den Norden, aber schon Niedersachsen. Aber wir sind da schon ein bisschen, nicht übertrieben. Das liegt ein bisschen daran, weil wir die Infrastruktur haben. Also die gesamten Infrastrukturen Nord, Süd, Ost, West kreuzen sich eigentlich in Niedersachsen, ganz wesentlich auch in Hannover. Das heißt, gerade wenn wir an die Frage denken, was wird eigentlich zukünftig Einsatzfähigkeit sein, haben wir den Ostkorridor natürlich schon sehr zentral. Das heißt, wir werden im Norden insgesamt, aber auch ganz besonders Niedersachsen dabei bei der Frage des Operationsplans Deutschland. Was ist eigentlich im Falle eines Falles und wie bereiten wir uns darauf vor, eine sehr zentrale Rolle spielen? Und angesichts der seeseitigen Entwicklung spielen wir im Norden eine ganz zentrale Rolle, weil unsere Häfen sind ja Tore zur Welt, für die Welt, aber gerade im Blick auf die Sicherheitslage sind sie sehr zentral und entscheidend. Und das heißt, erstens, wir haben das ganz bewusst mit dem sicherheitspolitischen Dialog gemacht, wo wir ganz unterschiedliche Themencluster angehen.
Sicherheitspolitischer Dialog ist die Struktur, in der Sie arbeiten.
Ja, genau. Die haben wir als Staatskanzlei jetzt auf den Weg gebracht, haben da die ersten Auftakt gemacht. Und da gibt es Foren, wo einzelne Themen von der Ernährungssicherheit bis zur Frage der wirtschaftlichen Entwicklung bis zur Frage der Infrastruktur bearbeitet werden. Und dann gehört natürlich das Thema Infrastruktur dazu. Wir werden ja im Norden, das gilt ja für Hamburg genauso und für die anderen norddeutschen Länder auch, werden erheblich investieren müssen, um für einen Fall vorbereitet zu sein, müssen aber so investieren, dass es dual use ist. Also wir müssen es ja sinnvoll nutzen können. Das gilt für die Infrastruktur, für die Brücken, das merkt man schon, dass da Bedarf ist. Das gilt auch für logistische Infrastruktur, aber es gilt auch für die Industrie. Also wir haben das ja erlebt, dass wir jetzt natürlich sehen, dass wir Milliarden, hunderte von Milliarden investieren werden in unsere nationale Sicherheit, europäische Sicherheit, in die NATO. Aber es kann nicht sein, dass wir am Ende nur Gerät aus anderen Teilen der Welt kaufen, auch aus den USA, sondern wir brauchen Wertschöpfung im Land für die Resilienz, aber ehrlicherweise auch dafür, dass wir eben auch wirtschaftlichen Impact damit haben.
Ja, und da ist der Dual Use eigentlich genau das Stichwort, weil sonst viele Investitionen in Sicherheits in Munition kommt hoffentlich nicht zum Einsatz, weil es abschreckend wirkt und dann eben nicht genutzt wird. Insofern ist der Wertschöpfungsfaktor ein anderer als in der Automobilindustrie, weil da ist durch die Innovationsthematik ganz, ganz entscheidend. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das in Niedersachsen, im Norden oder in Deutschland insgesamt? Sind wir da schon gut unterwegs? Wir haben immer noch Zivilklauseln an Universitäten, Debatten, die da kommen.
Wir sind da weiter. Wir haben, glaube ich, noch zwei Hochschulen, die bei uns sozusagen das noch mit einer gewissen Skepsis betrachten, aber im Dialog sind. Die anderen sind da völlig offen. Ich habe das erlebt, ich hatte ein Treffen mit mit zwei Bereichen, einmal den Startups in Niedersachsen und einmal denen, die im Bereich KI tätig sind. Und habe die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn wir jetzt Chance haben, Projekte zu starten? Seid ihr dabei? Oder sagt ihr, das ist nicht unser Thema? Und ich glaube, dass die Antwort einfach vor 5 Jahren eine gänzlich andere gewesen wäre. Hier war das so, dass immer ganz wenige dabei sind, die sagen, wir finden das schon okay, aber es wäre jetzt nicht mein Themenfeld. Aber der ganz große Teil sagt, das ist eine Riesenchance. Und zwar vor allen Dingen, weil wir lernen müssen, wie wir daraus eben auch für den zivilen Einsatz, also eben Dual Use, was entwickeln, ich sag mal Flybots und Drohnen. Ja. Ich meine, wo ist da der Unterschied in der Anwendung im sozusagen Verteidigungsfall oder im zivilen Teil? Es sind viele Aspekte, die gleich sind. Und wenn wir das schaffen würden, da gut zu sein, sind wir auch sozusagen wirtschaftlich stark aufgestellt. Und jetzt kommt genau der Punkt, ich glaube, dass wir es im Norden leisten könnten. Mal aufpassen müssen, dass sich nicht immer jemand aus dem Süden meldet und erklärt, er könne alles. Sondern wir im Norden sagen, ja, mag sein, ihr könnt sogar noch besser. Und das muss unsere Aufgabe sein. Aber es sind so Themen dabei, die ganz zentral für zukünftige Entwicklungen sind, auch technologische Entwicklungen sind, wo wir jetzt, glaube ich, aus diesem Bedarf heraus Geschwindigkeit aufnehmen können und ehrlicherweise auch damit schaffen, auch international nochmal zu punkten und noch besser dazustehen.
Mhm. Aber das ist ja genau die Frage Geschwindigkeit, kritische Größe, die wir haben. Sachsen ist natürlich ein großes Bundesland, einwohnerstärkstes Bundesland auch in Norddeutschland. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Kompetenzen auch über die Bundesländer verteilt hier bei uns im Norden. Und die Koordination ist nicht immer gleich Geschwindigkeit. Ja, auf der anderen Seite große Vielfalt und Stärke. Wie schätzen Sie die norddeutsche Zusammenarbeit ein? Und die, also Hand aufs Herz. Ja?
Also ich fange mal ein bisschen abstrakter an. Ich glaube, wir mögen uns.
Ja, das ist schon mal gut.
Genau. Und das gilt, glaube ich, für die Menschen in unseren norddeutschen Bundesländern.
Dass wir auch maritimen Hintergrund haben.
Ja, das ist ganz nicht. Aber ich glaube wirklich, wir mögen uns, weil der Menschenschlag zueinander passt. Das ist nicht unerheblich. Wir mögen uns auch, weil die Spitze der Länder, also die regierenden Bürgermeister und auch die Ministerpräsidentin, die Ministerpräsidenten, einen wirklich guten Umgang miteinander haben. Und das ist ganz spannend, das hat nichts mit Partei zu tun. Weil die Ministerpräsidenten der Länder sind die sozusagenjenigen, die sich um ihre Länder kümmern. Und die sind dann weniger in der Rolle, welcher Partei bin ich eigentlich. Und deswegen klappt das hervorragend, auch gerade wenn ich an jetzt mal der Zusammenarbeit mit Daniel Günther in Schleswig-Holstein denke, aber über die ganzen norddeutschen Ländern hinweg. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir sind in der Größe nie so, dass wir selber allein bestimmen können. Also Stichwort Bundesrat. Aber wir sind in der Summe so stark, dass wenn wir gute Partner finden, bestimmend auch für weitere Entwicklung sein können. Und dieses Selbstbewusstsein und das Anerkennen, dass diese gemeinsame Stärke hilft, hat an vielen Stellen dafür geführt, dass wir zum Beispiel sagen, was sollte denn Verkehrsentwicklung, Infrastrukturentwicklung? Jetzt mal ehrlich, das kann doch nicht alles in den Süden gehen. Wir haben hier Handlungsbedarf im Norden, jetzt gerade auch mit der Zukunft. Und das müssen wir gemeinsam machen. Da muss mal der eine auch bereit sein, in der Reihenfolge ein Stück nach hinten zu gehen, weil wir dann im Norden insgesamt profitieren. Das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Wir haben das bei vielen Fragen der Energie hingekriegt, wo wir gesagt haben, wir sind hier sozusagen die Voraussetzung für Erreichen der Klimaziele in Deutschland. Also, ich glaube, dass wir das einmal menschlich gut schaffen, vom Menschenschlag und von den Personen her, aber auch inhaltlich schaffen, deutlicher zu machen, dass der Norden, ohne dass er ein Bundesland werden muss, in der sozusagen Vielfalt der Bundesländer ja, eine starke Stimme ist.
Von 3 Millionen Einwohnern.
Ja, Glück,
das wird Herrn Söder dann erfreuen. Ich glaube, das war ganz entscheidend. Ich meine, Zusammenarbeit sehen Sie in der Wirtschaft auch, die Kammern über die IHK Nord in Berlin und Brüssel einfach ein gemeinsames Gewicht auf die Platte zu bringen. Wir sehen aber auch, dass gerade so also unser Eindruck ist in Berlin, das Verständnis sozusagen für gerade die maritimen Themen, ja, dass das nationale Aufgaben sind, ja, und das, ich sag mal, die Versorgungssicherheit Deutschlands, ja, und eben die Tore zur Welt, das wird häufig, also wenn man da mal Bundespolitik spricht, finde ich immer noch so abgenommen, ja, das ist dann ja eure Sache und das sind mal Räder und Hafen sozusagen eh alles eins, ja, und ist mehr so eine touristische Geschichte dabei. Teilen Sie das, oder?
Na, ich finde, also wir sehen das doch, wenn es um wirtschaftliche Entwicklung geht, was sehen wir dann auf den Grafiken? Container.
Ja.
Also alle wissen, das hat ja was mit der Frage von Exportfähigkeit unserer Nation, alle wissen, also ohne die Küste und ohne die Häfen wären wir überhaupt nicht wirtschaftlich erfolgreich. Wenn es aber in die Umsetzung geht, dann erleben wir das ja zum Beispiel, wie intensiv beteiligt sich der Bund bisher an der Frage der Hafenfinanzierung? Da gibt es eine hohe Zurückhaltung.
38 Millionen Euro
für alle Häfen. Ja. Ehrlicherweise, das darf man nur nicht senden, ob wir es kriegen oder nicht, das hilft uns auch nicht weiter. Aber uns ist völlig klar, es müssen mindestens 400 Millionen sein. Und nochmal, dann sind ja immer nur Bruchteile des Bundes dabei. Und wir machen das ja auch nicht für uns alleine. Genau. Natürlich haben wir auch eine Wertschöpfung, aber ehrlicherweise sind Häfen, die wir machen, jetzt auch keine so erfolgreichen Wirtschaftsgaranten an sich, sondern sie sind es erst in der Funktion und für das, was wir damit leisten, für die Unternehmen, die davon profitieren, für sozusagen das, was wir in Umschlag generieren. Und deswegen finde ich, auch dafür brauchen wir eine stärkere Stimme in Berlin, und auch diese Stimme wird uns nur gelingen, wenn wir uns verständigen. Und ja, früher auch mal durchaus gescholten worden, wenn ich immer über den Begriff der Hafenkooperation gesprochen habe. Und nicht nur aus sozusagen Sorge um meinen Hafen in Wilhelmshaven, sondern ehrlicherweise, das merken wir auch gerade, weil darin eine Stärke liegt. Unsere Stärke liegt darin, dass wir, wenn wir gut aufgestellt sind, im Norden erfolgreicher sind als der Wettbewerber, der ist dann nämlich nicht zwingend im Süden, der ist dann eher westlich von uns oder auch östlich von uns, wenn ich an Danzig denke. Also das muss unser Weg sein, zu sagen, wir nehmen uns nichts, wir helfen. Was meinst du mit
Hafenkooperation? Also dadurch immer alle was unterschiedlich im Kopf.
Ja,
Und was verschiedene zu der Hafenkooperation?
Also für mich ist das genau die Vorteile der Häfen zu nutzen. Das gelingt sozusagen jetzt schon relativ gut, aber im Grunde, ich nehme es mal in die digitale Welt. Mhm. In der digitalen Welt würde man ja sagen, diese Standorte, die wir haben, muss ich doch optimiert auslasten können. Mhm. Also wie schaffe ich das eigentlich, die beste Performance zu haben? Mhm. Und die wird ja nur gelingen, wenn ich sie alle habe. Das heißt nicht zu selektieren, sondern eine Angebotsstruktur, inklusive Hinterlandanbindung, wie schnell komme ich weg? Mhm. Inklusive der Frage, wo sind eigentlich logistische Hubs, die wir aus Sicht von Niedersachsen, also von Wilhelmshaven, Bremen und Hamburg gemeinsam schaffen müssten, bei denen es nicht entscheidend ist, wo dieses Hub sozusagen geografisch in welchem Bundesland liegt. Mhm. Also da steckt noch richtiges Potenzial. Mhm. Da sind wir auch viel weiter. Wir sind entspannter im Umgang miteinander, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da müssen wir ran, weil das ist eine Chance, dass wir uns aufstellen. Und wenn ich das jetzt mal verbinde, also wir sind bei der Frage sicherheitspolitische Fragen, das wird auch viel mit logistischen Hubs zu tun haben. Wir sind bei der Frage der wirtschaftlichen Nutzung der Häfen. So, jetzt lass uns doch mal überlegen, wie können wir eigentlich beides so funktional miteinander verbinden, dass es uns allen hilft. Mhm.
Da muss ich gleich mal zwei Reizfragen stellen.
Ja, aber sofort.
Nicht so die, also ich glaube, man hat Kooperationen auch seitens der Wirtschaft, vielleicht müsste man auch mal über eine engere Kooperation der Hafenbehörden, also der Port Authorities nachdenken.
Ja, zum Beispiel,
also ob die einheitliche Schnittstellen haben und einheitlich sozusagen dann da unterwegs sind. Und Infrastrukturausbau.
Ja.
Wie sieht es aus mit so Themen wie Neubaustrecke, Schienen, sozusagen im niedersächsischen Gebiet? Ja?
Das ist gleich so negative Themen. Okay, aber ich greife die natürlich trotzdem auf. Also erstmal finde ich auch, also das Thema gleiche Schnittstellen, das ist ganz wichtig dabei. Das per se ist noch nicht die Lösung, aber es ist Voraussetzung für Lösung. Also ich finde das wirklich gut. Wir müssen uns da wirklich enger abstimmen. Wir profitieren davon. Wir müssen uns nicht abriegeln zueinander. Wir brauchen auch gemeinsame Infrastrukturen. Wenn ich jetzt an die Ost-West-Verbindung denke, den Durchbau der A20, das halte ich für ziemlich zentral und schafft auch wirklich ganz neue Möglichkeiten. Da haben wir es ja wirklich geschafft. Der erste Abschnitt in Niedersachsen wird jetzt gebaut. Wir werden noch in diesem Jahr anfangen zu bauen, damit sozusagen die Kritiker auch mal merken, es geht wirklich los. Weil das, glaube ich, hilft schon mal. Es geht auch für die Schieneninfrastruktur. Und diese Debatte, die wir gerade haben, die macht mir ein bisschen Sorge. Also ich habe 2014 als damaliger Wirtschafts- und Verkehrsminister gesagt, wir brauchen eine Lösung, damit wir Hafen-Hinterland-Anbindung haben. Mhm. Für Hamburg, für Bremen, aber eben auch für die niedersächsischen Häfen. Und wir brauchen das in einer Verbindung, die schafft, dass wir stärker auch die Magistralen bedienen können. Und wir hatten damals im Raum das Y, das nie gebaut worden ist. Nie. Ja, heute nicht gebaut worden. Und dann habe ich versucht, gemeinsam auch übergreifend mit den Ländern zusammen, aber eben auch vor allen Dingen mit dem Bund und der Bahn zu sagen, wie gelingt es uns eigentlich ganz pragmatisch und schnell richtig mehr Kapazität zu schaffen? Ich war damals sehr bei Hafen-Hinterland, ich war weniger bei Personenverkehr, mir ging es vor allen Dingen um die Güterverkehre. Und dann haben wir diese Idee des Alpha-Es entwickelt. Und jetzt stellen wir 11 Jahre später fest, nichts ist passiert. Aber die Bahn hat gesagt, ach, so ein Y, das nennen wir jetzt mal anders und jetzt bauen wir das wieder. Und meine Sorge ist, wir machen schon wieder das Gleiche. Mhm. Wir kommen mit Projekten, die, und wenn ich das bei der A20 sage, rede ich von Planungsreife, Planungszeit und Genehmigung. Wir reden jetzt von einem Projekt, das noch nicht mal in der Trassierung klar ist. Mhm. Das aus meiner Sicht gerne in 30 Jahren kommen könnte. Ich brauche aber eine Lösung heute. Mhm. Ich finde es auch irgendwann unerträglich, dass wir über Lösungen reden, die in 30 Jahren kommen und die tragen wir vor uns her und die Menschen sagen, Mensch, das ist ja toll, aber was ist denn morgen? Mhm. Und wir geben ihnen jetzt mal eine Antwort, was morgen ist. Also lass uns den Ausbau Alpha-E so machen, dass wir echt Trassenkapazität gewinnen und dann können wir auch unabhängig davon darüber reden, was wir noch brauchen. Mhm. Aber wir machen jetzt entweder oder, das halte ich für falsch.
Und das Ganze dann mit Planungsbeschleunigung, ja, auch so ein schönes
Thema. Ja, genau, der Begriff selber ist verlockender als das Ergebnis, stelle ich immer wieder fest.
Das ist trotz, wie heißt es, Infrastruktur-Zukunftsgesetz,
kann man auch nochmal ein bisschen. Früher hättest du das gute Infrastruktur-Zukunftsgesetz als Name gehabt, insofern
geht's auch schon. Aber immerhin, ich glaube, das Thema ist zumindest überall angekommen und alle Versuchungen.
Es muss auch was
positiv
sozusagen. Und nochmal, dass wir mit der A20 anfangen, wir brauchen auch die A39, ist übrigens auch ein Thema, ja, für Hamburg zu sagen, wie kriege ich eine sozusagen parallele Hinterland, dass ich nicht nur die A7 habe, sondern die A39 als Korridor habe. Also da müssen wir dringend dran. Und nochmal, auch Schiene, definitiv auch Wasserstraße übrigens, bei dem ich das Gefühl habe, wir kommen nicht so richtig voran. Ich bin bei einer Klausurtagung wieder am Schiffshebelwerk in Scharnebeck vorbeigefahren. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren hatten wir mal eine andere Vorstellung von 25 als das, wie weit wir heute sind. Mhm. Da müssen wir wirklich schneller werden, wir müssen aber auch Geld investieren.
Ja, und wir müssen im Norden zusammenhalten, ne? Und uns gegenseitig unterstützen für Projekte. Das klappt, finde ich, auch gut, dass man sich da auf gemeinsame Prioritäten auch verständigt im norddeutschen Kreis. Aber im Bund durchsetzen. Ja? Wir stellen uns immer die Frage, es wird ja immer ein Gipfel treffen nach dem nächsten, im Kanzleramt. Dann passiert was, dann gibt es ein Automobilgipfel, dann gibt es einen Stahlgipfel und dann wird irgendwie was in den Maßnahmen beschlossen. Brauchen wir einen Hafengipfel?
Also wir bräuchten schon so etwas wie Verständnis. Das Problem ist, dass du die du gewinnen willst, nicht kommen, weil die keine Häfen haben. Mhm. Also ich habe natürlich jetzt so zur bereit verteilt beim Stahlgipfel, im Autogipfel die Bundesländer dabei, aber ich brauche natürlich keinen Hafengipfel, wo nur die 5 Norddeutschländer kommen. So, das ist ein bisschen das Problem. Aber was wir schon brauchen, ist ein anderes Verständnis in der Bundespolitik dafür. Das ist auch schon anders geworden. Man muss mal fair sein. Ich finde, man kann auch nicht nur kritisieren. Aber bei all den Herausforderungen, vor denen wir stehen, muss man sagen, es kann nicht sein, dass wir jetzt hunderte von Milliarden zur Investition haben. Und die Länder vertröstet werden und sagen, ihr habt euren Länderanteil. Das geht nicht, finde ich. Sondern da müssen wir schon sagen, wenn wir zukunftsfähige Infrastruktur wollen, dann müssen wir jetzt investieren. Und dann brauchen wir ja auch Sicherheit, weil ehrlicherweise bauen wir auch die Häfen nicht morgen aus. Die brauchen ja auch Planungszeit, Genehmigungszeit. Und das muss uns gelingen. Und deswegen, wir haben die regelmäßigen Gespräche, wir hatten jetzt wieder eins der norddeutschen Länder gemeinsam mit dem Bundesverkehrsminister. Das war auch sehr gut, sozusagen sehr sachlich, aber müssen ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Aber ja, es kann uns nicht schaden, noch mehr Sichtbarkeit in Berlin zu haben, im Sinne einer gemeinsamen Sprachregelung und einer gemeinsamen Vorstellung, die wir aber nicht für uns haben, sondern am Ende ja für ganz Deutschland.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist auch eigentlich fürs nächste Thema, was ich nochmal ansprechen wollte, Industrie. Ja. Industriepolitik, Niedersachsen ist Automobilstandort, aber auch sozusagen wirklich eine Menge auch an schwerer, energieintensiver Industrie. Ja. Kennen wir in Hamburg auch, aber ich sag mal so, Salzgitter AG natürlich auch als Thema. Und wie gucken Sie aktuell auf den Industriestandort? Niedersachsen, aber auch Norddeutschland, Energiepreise, wie ist die Wettbewerbsfähigkeit? Ne?
Also bin ich sozusagen auch von uns als Politik enttäuscht, weil ich gehöre dazu. Gesagt habe, wir sind auf dem Weg der Transformation, Ausbau der Erneuerbaren offshore und wir machen das zu einem Standortvorteil für unsere Industrie. Und das, was wir jetzt erleben, ist ja ehrlicherweise eine schwierige Situation, die nicht nur, aber immerhin in der Kombination auch mit Energiepreisen zusammen ist. Es ist uns nicht gelungen, das so richtig in Schwung zu bringen. Da müssen wir dringend dran. Dann sehe ich schon eine große Chance, dass die Energie im Norden ankommt bei uns. Das ist schon ein Mehrwert. Das darf man nicht unterschätzen. Und es geht mir nicht darum, dass ein Unternehmen aus Süddeutschland nach Norddeutschland kommt. Das ist nicht gemeint.
Okay. Aber für, herzlich willkommen.
Ja, aber wir brauchen ja auch Freunde im Süden. Also, versuch wirklich mit weniger Konfrontation im wahrsten Sinne, sondern eher gemeinsam. Wir brauchen also Lösungen, die Markus Söder genauso helfen wie uns im Norden. Das muss auch die Antwort sein, die wir geben. Und das ist durchaus möglich, finde ich. Also weil wir so viel Energie abregeln, die wir nicht nutzen. Hier ist ganz viel, die wir nutzen können. Also ginge.
Netzausbau.
Ja, also wir müssen daran. Das muss zügiger vorangehen, weil das schon eine Chance ist. Es ist aber, wenn wir ganz ehrlich sind, angesichts der geopolitischen Herausforderungen natürlich ein Thema. Wir haben natürlich noch mehr Herausforderungen, wenn ich an die Chemie denke und den großen Wettbewerbsdruck, der durch Produktion in anderen Ländern entsteht, durch Subventionen. Also ich mache mir gerade nicht gerade, sondern seit langem große Sorgen um diese Industriezweige. Bei der Grundstoffindustrie, Chemie, Stahl, Papier, Glas angefangen. Da spüren wir das natürlich. Und da ist Energie schon ein ziemlicher Faktor. Aber auch im Automobilbereich. Da glaube ich, dass wir das jetzt auch geschafft haben mit einer Fokussierung. Wo geht's eigentlich hin? Was ist eigentlich nach 35? Sagen wir so einen Weg reinzubringen, jetzt in der Kombination mit der Bundesregierung der Förderung, mal wieder rauszukommen aus dieser Sackgasse. Aber ich spüre, dass wir einen Weg der Veränderung, der Transformation, ich bin Ingenieur, ich liebe diesen Begriff Transformation, manchmal wie ich bin der Letzte, der ihn noch liebt. Also dass wir sozusagen einen Weg aufgezeichnet haben, der nicht in der Geschwindigkeit funktioniert und wir damit auch in der Gesellschaft und vor allem bei den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen auch ein Stück, sagen wir mal, Unsicherheit, das führt zu Unzufriedenheit generieren. Und deswegen müssen wir wirklich sehen, die Wirtschaft, die Industrie muss laufen. Wir müssen ganz wesentlich, immer einzelne Themen gehen, ganz wesentlichen die Entscheidungen, die wir heute treffen, immer unter dem Gesichtspunkt sehen, hilft das, die Wirtschaft in unserem Land wieder voranzubringen.
Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Also Standortvorteil, grüne Energie, wir sind im Norden insgesamt, was den Ausbau angeht, deutlich weiter. Auch das Thema Energieimporte, Wasserstoff, grüner Wasserstoff über die Häfen, auch durchaus ein großes Zukunftspotenzial. Industrie siedelt sich auch gern in der Nähe da an, wo Energie erzeugt wird oder anlandet. Auch die Nähe zu den Häfen ist für den Export und anderen natürlich besonders eine große Zukunftsvision, auch die wir haben. Ja, wenn das gern so come to where the power ist, sozusagen als Wirtschaft, dass man genau sagen kann, hier, also egal, ob jetzt aus dem Süden oder woanders, hier gründet man, hier siedelt man sich an, weil das eben der Vorteil ist. Northvolt in Schleswig-Holstein war ja so ein Beispiel auch dafür. Wir sehen andererseits, wir haben diese Energie, das angesprochen, wir regeln Energie ab, weil die Netzentgelte sind zu hoch, ja, auch da so Themen. Was muss aus ihrer Sicht passieren? Brauchen wir zwei Strompreiszonen im Norden und Süden?
Ja, ich wollte ja
und nicht konfrontativ sein.
Ja, ja, genau, ich wollte ja Freundschaft mit dem Süden.
Wir sind in Hamburg, ja.
Das stimmt. Ja, aber Markus Söder hat vielleicht mit, man weiß das ja nicht so genau.
Wir schicken sie.
Nein, aber ich finde erstmal, wir haben im Moment eine Situation, und ich bitte das auch gar nicht als Kritik an der Bundesregierung zu verstehen oder am zuständigen Ministerium. Es ist schon so eine Unklarheit gerade da. Also Offshore-Ausschreibungen zum Beispiel. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Verändern wir die oder verändern wir die nicht? Und wenn wir sie verändern, warum dauert das bis nächstes Jahr? Das ist keine gute Situation. Das heißt, dann zweifeln ja noch mehr Leute an dem Weg, den wir gehen. Das heißt, wir brauchen hier Klarheit beim Ausbau, ob das 45 beendet ist oder 48, das ist mir jetzt ehrlicherweise auch egal. Aber wir können nicht immer abrücken und sagen, wir gucken erstmal, was wir heute machen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir brauchen, das hat die Ampel gut gemacht, einen klaren Zielpfad, auf dem wir sind. Und den kann man immer ein bisschen jonglieren in den Jahren. Aber nicht in der Frage, wo wir hinwollen. Und dann haben wir ein Problem. Das müssen wir wirklich hinkriegen. Das halte ich für ganz entscheidend. Und dann brauchen wir, glaube ich, eine Verstetigung dessen, was die Bundesregierung ja gemacht hat. Wir können doch die Energiewende nicht finanzieren, indem wir die Kosten der Transformation auf den Strompreis legen und uns dann wundert, dass das, was notwendig ist, der Umstieg auf Strom nicht funktioniert. Das ist ja irgendwie abenteuerlich, was wir da machen. Also wir werden neben den 6,5 Milliarden, die wir jetzt ja auch nur einmalig bisher haben, für die Netzentgelte sehen müssen, dass wir eine Stabilisierung der Netzentgelte hinbekommen auf möglichst niedrigem Niveau. Die eigentlichen Erzeugungskosten, die werden ja weiter sinken. Der Ausbau der Gaskraftwerke wird dazu führen, dass ich auch eine Stabilisierung habe. Und dann tritt auch endlich dieser Effekt ein. Aber im Moment ist so ein bisschen Gefühl, oder bauen wir gar nicht weiter erneuerbar aus. Und das darf nicht passieren. Deswegen brauchen wir wirklich ein klares Signal. Und Offshore ist ja eins dieser Beispiele. Ich kann diese großen Komponenten nicht im Süden transportieren, in den Norden bringen. Ich kann die Zukunft der Energiewende und der bezahlbaren und verlässlichen Energien nur im Norden lösen. Und zwar sowohl in der Frage der Komponenten, die ich brauche, wie auch der Anlandung.
Und da ist wieder Norddeutschland, ja, genau, der Standort, der
es machen kann. Es ist immer Norddeutschland, finde ich, oder? Wir sind die Antwort. Die Antwort auf alle Fragen ist nicht mehr 43, ist Norddeutschland.
Norddeutschland, genau, sieht es aus. Ja, wenn wir es dann schaffen mit der Energiewende, hier eben auch Klimaschutz zu betreiben, aus einer Wettbewerbsfähigkeitsperspektive raus, ist das natürlich eine große Chance. Auf der anderen Seite Wasserstoff, so ein bisschen die Luft rausgefühlt, ja, oder
wir sagen, ja, da ist die Verunsicherung.
Werke, ArcelorMittal in Bremen, aber nicht mehr Salz, geht da eigentlich dran fest.
Ja. Ne? Thema. Aber da ist die Verunsicherung größer. Und das ist, jetzt muss man schon mal ehrlich sagen, auch ein Problem, das die Politik mit zu verantworten. Wir haben auch da während der Ampelzeit relativ klare Signale. Wir sind, also wirklich, man muss mal überlegen, die Politik hat einen Weg gefunden, wie wir ein Wasserstoffkernnetz bauen, ohne dass es Abnehmer oder Erzeuger gab. Weil wir das Henne-Ei-Problem auflösen wollen. Das ist eigentlich großartig. Jetzt schaffen wir aber ein Stück Unsicherheit, dass es keine Erzeugung, keine Abnehmer gibt. Das ist natürlich fatal. Das heißt, jetzt funktioniert das System auch nicht mehr. Da müssen wir wieder ran. Wir machen das bei Salzgitter sehr konsequent. Ich meine, das sind am Ende jetzt, wenn die nächste Stufe, also nächste Unterstützung kommt, nahezu 1,3 Milliarden Euro öffentliche Förderung. Und dazu kommt natürlich die Investition des Unternehmens selber, dass wir grünen Stahl produzieren. Wir brauchen aber auch einen Markt dafür, muss man sagen. Und deswegen ist es natürlich schon nicht gut, wenn wir diesen Kurs nicht einheitlich gehen. Weil wir sozusagen ja beides wollen. Wir wollen die Transformation und wollen Wettbewerbsfähigkeit. Das müssen wir gut miteinander abwägen. Also das bleibt richtig. Chemieindustrie haben wir auch nicht geschafft. Und jetzt sind wir bei dem Wasserstoffthema. Das haben wir natürlich auch gehypt. Ne? Das waren ja aber Milliarden Investitionen, die im Raum standen. Und so ganz viele Projekte. Das größte, würde ich mal im Moment sagen, ist in Lingen und ist jetzt in Emden. Das ist im Bau. Aber die vielen großen Projekte, die genannt wurden, haben im Moment keine Wettbewerbsfähigkeit. Und warum haben sie die eigentlich nicht? Weil wir eine EU-Regelung haben, dass das ein zusätzlicher Strom sein muss und dass das alles dokumentiert werden muss. Und wenn wir das E-Auto auch so fördern würden, dann wird es keine E-Autos geben. Also warum machen wir das nicht wie beim E-Auto? Der Strom, der genutzt wird, ist klimaneutral. Und der Wasserstoff, den ihr erzeugt, ist damit sozusagen auch wettbewerbsfähig. Und da müssen wir hin, weil ich halte schon weiterhin Wasserstoff, das ist auch logisch, muss man auch sagen, für viele Dinge. Du brauchst Elektronen, du brauchst Moleküle. Und deswegen ist Wasserstoff weiterhin das zentrale Element für all die Herausforderungen.
Und Strom, Stichwort, große Enttäuschung, würde ich in der Wirtschaft, zumindest hier bei uns, würde ich auch von vielen Kollegen, hat die nicht erfolgte Senkung der Stromsteuer gemacht durch den Bund, dass man das nicht hingekriegt hat. Würden Sie eine norddeutsche Initiative im Bundesrat auf Senkung unterstützen?
Also ich glaube, dass wir sozusagen neben der Tatsache der guten Gemeinsamkeit, die wir in Norddeutschland haben und der notwendigen Gemeinsamkeit aller Bundesländer aufpassen müssen, dass wir nicht jetzt nach außen darstellen, die Bundesregierung und die Bundesländer, das ist was völlig anderes. Also es macht, ich finde, Ich erwarte von einer Bundesregierung wie dieser, dass sie das, was sie sich jetzt vornimmt, nicht nur innerhalb der Bundesregierung abstimmt, sondern sie braucht am Ende Mehrheiten in den Ländern. Das heißt, sie muss es mit den Ländern abstimmen. Das heißt übrigens auch, und da sind ja Hamburg und Niedersachsen politisch gleich aufgestellt, dass man zum Beispiel Bündnis 90 die Grünen viel früher anbinden muss. Und zwar auf der bundespolitischen Debatte, damit wir nachher im Bundesrat auch Zustimmung haben. Sonst haben wir keine Zustimmung. Das ist die Demokratie, die wir haben. Das gilt aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn die Länder jetzt sagen, das erwarten wir, dann können die Länder auf der anderen Seite nicht sagen, so, und jetzt kommen wir mal mit Forderungen, die stimmen wir nicht mit euch ab, die könnt ihr auch gar nicht erfüllen und dann steht ihr dumm da. Also so dürfen wir nicht mehr Politik machen. Ich finde das auch angesichts des Erstarkens der Ränder, des erheblichen Erstarkens der Ränder, sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite, wir wirklich ein Stück an unserem Politikstil arbeiten müssen und so die Politik von vor 20 Jahren, der Konfrontation der Demokraten untereinander, das ist, glaube ich, nicht erfolgreich im Moment.
Da sind wir wohl beim großen Thema Bundespolitik und ich sag mal, wir haben es genannt, erstarken der Ränder, was wir als Unternehmen noch nicht gebrauchen können, sondern eine Offenheit brauchen dazu, politische Stabilität. Sie haben neulich mal gesagt, die Bundesregierung ist besser als ihr Ruf. Ja, also, wie meinen Sie das? wann wird das eingelöst? Wann kommt das an? Kommt der Reform einfach in diesem Jahr? Und die großen Entscheidungen, wie stehen Sie dazu?
Ja, ich will es jetzt gar nicht mal der Bundesregierung vorwerfen, sie hat aber einen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, wir müssen um Erwartungsmanagement arbeiten. Ein bisschen war ja das Gefühl, wenn die Ampel erstmal weg ist, das ist alles gut. Glaube ich nicht, weil es gab trotzdem Ukraine-Krieg, es gab trotzdem die Situation, die China hat. Wir haben trotzdem schon einen Präsidenten in den USA, der, glaube ich, nicht wirklich kalkulierbar ist. Das ändert sich ja nicht dadurch, dass die Ampel weg ist. Weil die Ampel ist wahrlich nicht schuld.
Lustigerweise, ganz im Konkreten, dieses Thema Gaskraftwerke, was Sie eben schon hatten.
Ja? War schon gelöst in der Ampel.
Ist, glaube ich, das gleiche Ergebnis rausgekommen. Ja,
genau, absolut. Jetzt
sozusagen
hat nur ein Jahr verloren. Ja. Ehrlich, nur ein Jahr verloren. Das ist nicht ohne. Also das finde ich, also da muss man echt am Erwartungsmanagement arbeiten. Deswegen, glaube ich, liegt schon ein hartes Jahr vor uns. Das ist jetzt nicht so, dass das alles in 3 Wochen besser ist. Wir versprechen den Menschen etwas, was nicht eintritt und generieren damit Enttäuschung. Also wir müssen sagen, es ist ein hartes Jahr. Ich glaube schon, dass das Jahr eine Verbesserung bringt, aber jetzt wird ja auch nicht morgen sozusagen die große Begeisterung ausbrechen, weil die Rahmenbedingungen international ja im Moment noch so bleiben, wie sie sind. Also das heißt, da müssen wir darauf hinweisen. Es gibt aber so viele Reformen, die auf der Bundesebene angegangen sind. Übrigens auch, muss man mal sagen, schon unter der Ampel. Gerade was das Thema sag mal, Erleichterung angeht. Bürokratieabbau ist immer ein schwieriges Wort. Aber was wirklich auch Verfahrenserleichterungen, die heute ja schon wirken. Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau von Infrastruktur, alles ein Erfolg auch der Ampel. Ich finde, so fair muss man sein, damit man nicht in der Demokratie alles durcheinander wirft. Und das hat ja die aktuelle Bundesregierung auch gut übernommen. Und die haben jetzt einen Prozess gehabt, den wir auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler gesprochen haben und mit dem zuständigen Minister, wie wir noch weiter vereinfachen können. Also da passiert was. Der Investitionsbooster. Aber es muss natürlich auch jemand investieren. Das Thema Körperschaftssteuer. Und jetzt nicht ein Jahr, eher ein Jahr später. Es kommt ja. Es ist ja klar, das ist ja eine Verlässlichkeit, die da ist. Eine Planbarkeit, die da ist. Also ich finde, dass die Bundesregierung erstens viel auf den Weg gebracht hat. Es leider nicht schafft, das Positive in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Da folgt sie ein bisschen, befürchte ich, so der Ampel. Sondern der Streit, es gelingt besser, den Streit in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen. Das ist nicht gut, aber das ist immer schwierig. Daran muss die Bundesregierung dringend arbeiten. Sie hat vieles auf den Weg gebracht, was natürlich Zeit braucht, bis es wirkt und natürlich auch ein Stück weit Rahmenbedingungen, die weltweit greifen. Und ansonsten würde ich mal sagen, all diejenigen, die sagen, das funktioniert nicht, was soll denn die Alternative sein? Also der Begriff ist schon schwierig. Klar. Aber was sozusagen stellen wir uns als Option dazu vor? Und da gibt's keine. Und deswegen muss diese Bundesregierung funktionieren. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich wünsche mir einen erfolgreichen Bundeskanzler Merz. Ist ja auch nicht die typische Antwort, die man gibt. Aber ich finde, den wünsche ich mir, weil er stärkt unsere Demokratie da.
Und was wären die 2, 3 Projekte, Maßnahmen, Reformen, die sagen, die müssen dieses Jahr kommen, damit es Erfolg gibt?
Ja, die müssen den Energiepreis stabilisieren. Und zwar nicht einmal durch Absenken, sondern dauerhaft. Denn das ist das zentrale Maß an Verlässlichkeit. Das Thema Industriestrompreis ist gut. Das läuft jetzt auch nicht so rund, wie ich mir das wünsche. Es muss eine Kombination sein aus Strompreiskompensation und Industriestrompreis, damit es auch wirkt. Das muss verlässlich kommen. Und bitte immer darauf achten. Deswegen ist das Thema Stromsteuer nicht ganz ohne. Mittelstand und Handwerk nicht vergessen, sonst haben wir in der Gesellschaft eine große Unruhe. Genau. So, und das können wir nicht gebrauchen. Wir können auch kein sozusagen Streit zwischen Industrie und Familienunternehmen gebrauchen. Das ist ja Quatsch. Kein Mensch braucht das. Wir brauchen für alle eine Lösung. Also Industrie, also Strompreis ist natürlich ein ganz zentrales Element. Ich glaube, dass wir bei dem Rest den Erleichterungen, das ist jetzt auch immer, das wird jetzt immer genannt. Das ist ja nicht das einzige Problem. Aber da passiert eine ganze Menge. Das bringen wir voran. Das ist auch hilfreich und schafft einen Weg. Und wenn wir jetzt noch schaffen, dass dieser Booster funktioniert, mhm, ist es auch gut. Und wenn ich jetzt sage, habe ich nur über Wirtschaft gesprochen. Und ich glaube, dass das Zentrale ist. Wenn es uns gelingt, dass die Wirtschaft wieder anzieht. Wenn es uns gelingt, aufzuzeigen, damit generieren wir auch Haushalte, die wieder Spielräume öffnen. Dann ist es richtig. Wenn wir heute ganz viel über Sozialpolitik reden, ist alles nett. Mhm. Aber ohne eine funktionierende Wirtschaft gibt es hier keine Sozialpolitik, weil wir gar kein Geld haben, um das zu bezahlen. Und deswegen finde ich, wir waren vor der letzten Bundestagswahl sehr zentral beim Thema Wirtschaft. Super zentral. Und dann ist alles beiseite gekippt worden, weil wir das Thema Migration in den Mittelpunkt der Debatte gestellt haben. Mhm. Und damit geht mir nicht um das Thema den Mittelpunkt, mir geht darum, dass das Thema Wirtschaft runtergefallen ist. Mhm. Jetzt haben wir das Gefühl, das ist zwar wichtig, aber ihr kommt nicht voran. Das muss das zentrale Element, das ist der Schlüssel, damit wir in Deutschland wieder vorankommen, ist das Thema Wirtschaft.
Ja, weil dadurch kann man gesellschaftliche Probleme lösen, die ganzen Aufgaben, die wir haben, und wir müssen eben gucken. Also ich meine, auch die internationale Situation ist natürlich sozusagen schon herausfordernd, gerade für uns hier im Norden, den Häfen, die außen international orientierte Wirtschaft.
Das Thema Sicherheit angesprochen, wenn wir mal wirklich bei dem Thema Cyberangriffe sind, aber auch ganz reale, sichtbare Drohnenangriffe, wenn wir das Thema der Flotte sehen, die da ist, wenn wir mal gucken, wie abhängig wir sind. Also natürlich haben wir jetzt kein Gas mehr aus Russland, aber wir kriegen 40% Gas aus Norwegen. So viele Pipeline-Verbindungen sind das übrigens nicht, das ist eine ganz wesentliche. Also das heißt, wir sind ja immer noch in einer Abhängigkeit. Jetzt LNG, großes Maß aus den USA, atmen wir gerade im Moment wieder durch, weil es ja nur um das Eis da oben geht und das ein bisschen gelegt hat, die Frage. Aber das ist immer noch eine Abhängigkeit. Und das müssen wir natürlich sehen, dass wir das stabilisieren, dass diese Unsicherheit nicht am Ende auch Unternehmen dazu bringt, zu sagen, alles andere würde schon mal passen, aber ich halte meine Investition zurück. Das heißt, das Thema Sicherheit ist ein ganz, ganz zentrales Element und das eben auch in dieser Frage Cybersicherheit oder eben auch Angriffe, die wir sehen.
Also ja, müssen hybride Bedrohungen, in der wir gerade die Wirtschaft auch schützen. Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir auch die Unternehmen alle einen Beitrag leisten können. Dazu haben wir uns in Berlin jetzt gesehen mit dem Stromausfall, was das auch für Schäden, wie verletzlich das alles ist. Ne?
Total. Auch und ein großes. Übrigens auch dazu, das will ich jetzt in Berlin nicht kritisieren, aber ich glaube, das müssen wir im Blick nehmen. Wie gehen wir dann mit einer solchen Situation um? Mhm. Also wenn so ein Katastrophenfall eintritt, sind wir dann handlungsfähig. Das heißt auch der Zivilschutz, dem kommt eine extrem zentrale Bedeutung zu. Wie stärken wir THW auf der Bundesseite? Wie stärken wir unsere Feuerwehr, unsere Blaulichtorganisation? Wie stärken wir die kommunale Ebene? Also wie sind wir handlungsfähig im Krisenfall, der hoffentlich nicht kommt, weil das schlimm ist? Wenn wir dann nicht handlungsfähig sind, dann ist das ja Versagen des Staates. Und das darf uns nicht passieren.
Absolut, ja. Das ist, ich glaube, ganz zentral. Also viele Unternehmen stellen sich darauf ein, müssen auch was machen. Und ich glaube, da ist auch die norddeutsche Wirtschaft insgesamt sehr sensibel für und auf dem Weg. Und das ist auch ein gutes Miteinander zwischen den Ländern im Norden und der Politik und der Wirtschaft, eben auch gemeinsam vorwärts zu gehen, damit wir da auch einen guten Beitrag leisten können. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Niedersachsen Zukunft kommen. Der Podcast heißt ja Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ja, das ist unsere Standortstrategie hier seitens der Handelskammer. Und deswegen meine Frage, wie ist Ihr Zukunftsbild für Niedersachsen, wenn Sie so eine Niedersachsen 2040 Perspektive oder sozusagen einnehmen, so einen Zeithorizont, was sind Ihre Schwerpunkte, was stellen Sie sich da vor und wie sieht das aus? Ja?
Also ich glaube schon, dass das ein ganz großer Aspekt, über den wir auch gesprochen haben, ist, dass wir Niedersachsen und sozusagen die norddeutschen Länder noch zentraler sind. Manchmal übrigens vor allen Dingen NRW mit dazu nehmen. Das ist eine ganz gute Achse, die wir da haben, weil es auch eine gute Verbindung ist. Also das heißt, das wird einer der Aspekte sein, zu sagen, natürlich sind wir organisiert in unseren Bundesländern. Wir brauchen eine gute Zusammenarbeit. Das zweite wird sein, wie nutzen wir die Chancen der Veränderung? Und das Thema erneuerbare Energien, Ausbau spielt eine ganz zentrale Rolle. Deswegen haben wir zum Beispiel über Net Zero Valley die ganze Küstenregion untersucht, wo werden zukünftig Infrastrukturen sein, wo sind Flächen, wie kann ich dort sozusagen optimale Standorte für wirtschaftliche Entwicklung machen. Also gucken wir uns die Regionen sehr genau an, damit wir eine regionale Entwicklung haben. Es ist halt ein Flächenland, ein bisschen anders logischerweise wie in Hamburg. Wir müssen natürlich sehen, wo sind welche Standortvorteile in Niedersachsen und wie können wir die ausbauen und entwickeln. Also dieses ganze Thema spielt eine Rolle.
Wo ist Niedersachsen besser als andere Bundesländer? Wo sehen Sie die relativen Vorteile besonders?
Ja, natürlich. Also gerade dieser Aspekt Net Zero Valley, da gibt es ja nicht viele in Europa von. Das gibt es sonst nicht. Also das gibt es halt im Süden nicht. Ne? Das muss man aber sagen. Da haben wir einen wirklich eklatanten Vorteil, wenn wir diesen Weg gehen, den ich nicht kombinieren kann. Das geht nur hier. Mhm. Also das ist schon, also im Norden insgesamt, aber deswegen haben wir es jetzt analysiert für Niedersachsen natürlich unter die Chancen dort gesehen. Jetzt kommen wir zu den Themenbereichen. Mhm. Ich komme ja gerade von der Grünen Woche in Berlin. Das Thema Agrar und Ernährung ist ein ganz zentrales Thema. Es wird immer so mitgedacht. Also wenn Niedersachsen über Wirtschaft spricht, dann sprechen wir über Automobil, Stahl, Chemie. Und irgendwann fällt uns eine Ernährung, haben wir auch noch. Und dann kommt irgendwann Landwirtschaft. Das müssen wir anders denken. Da steckt ein Riesenpotenzial, gerade im Sinne von Zukunftstechnologien.
Auch also Innovation,
KI, Innovation. Also wirklich unglaublich.
Biotechnologie, ne?
Auch rote und grüne, also grüne Biotechnologie gilt für Gesundheit, auch bei roter Biotechnologie. Das sind zentrale Felder, also diese Innovationsfelder, bezogen darauf zu spielen. Wir brauchen dafür Zukunft und Nachwuchs. Das Thema Bildungspolitik spielt eine große Rolle. Wir fallen jetzt in diesem Schuljahr, das jetzt kommt, damit an, dass wir in die Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausstatten. Diskussion kennen wir in Hamburg. Kann man auch profitieren von den Erfahrungen anderer Bundesländer. Das halte ich für zentral, also digitale Lehrmittelfreiheit, aber vor allem das Thema auch Unterricht anders zu gestalten. Sozusagen die Struktur, die sich in der Klasse ergibt, die ganz anders ist als früher, dadurch zu nutzen, dass ich sozusagen solche Instrumente habe. Also ein Land, das sich aufmacht, selbstbewusst zu sein. Also wir sind nicht klein und bitte lasst uns auch nicht immer klein machen. Also selbstbewusst zu sein, ohne die Bodenständigkeit zu verlieren. Die Innovation zu knüpfen an das, was wir haben. Wir haben eben besondere Stärken und verbinden die jetzt mit den Zukunftsmöglichkeiten, die sich ergeben. Und das, glaube ich, in der Kombination schafft einen Niedersachsen, das auch sozusagen sich nicht Sorgen machen muss, was wird aus uns, sondern dass sich Hoffnung und Perspektiven aus, was wird von uns machen kann.
Ja, eine spannende Zukunftsperspektive. Vor allem stark das Thema Wirtschaft und Technologie, Innovation auch im Mittelpunkt. Lebensqualität, Sport.
Ja, auf jeden Fall.
Als Thema. Ja. Wo Wilhelmshaven, wie stehen die Fußballer?
Ja, danke für die Frage. Also ich mag Fußball. Aber bin, deswegen freut mich natürlich die Europameisterschaft, habe früher selber Handball gespielt und liebe Handball. Und ich sage immer, das ist immer blöd, wenn man so anfängt. Wir haben in Wilhelmshaven auch schon mal erste Bundesliga gespielt. Das ist jetzt nicht so schön, wenn man das sagt. Okay. Wir haben auch schon mal unseren Haupttorwart Jogi Bitter hier nach Hamburg ausgeliehen. Okay. Und da hat er auch hier schon mal erfolgreich im Tor gestanden. Jetzt sind wir im Moment in der dritten. Also Handball spielt eine große Rolle. Du brauchst, glaube ich, etwas in einer Region. Ziemlich fällt das ganze Land in einer Region, die sozusagen Spitze ist. Das ist immer wichtig. Und wir spüren gerade in so bestimmten Regionen, gerade wenn ich an meine Heimat denke, da ist jetzt so nichts mehr so richtig Spitze, da müssen wir daran arbeiten. Das gilt für das ganze Land. Wir haben natürlich tolle Mannschaften, also Fußball sind wir natürlich super aufgestellt.
Hamburg ist in zwei Bundesligisten, ja. Da haben wir lange keinen hatten.
Genau, ich wollte jetzt auch nur sagen, gut aufgestellt. Vielleicht habe ich übertrieben. Nein, aber das macht schon was. Sport ist schon etwas echt Wichtiges. Also erstmal Sport in der Breite, tolle Vereine, tolle Jugendarbeit, aber du brauchst auch Sport in der Spitze. Und ich finde, glaube ich, ahne, wo es hingehen soll, dass wir auch sichtbar sein müssen mit sportlichem Erfolg. Das ist übrigens in anderen Ländern in der Welt. Auch die wirtschaftlich gar nicht so erfolgreich sind. Da ist der Sport ein zentrales Element, sich sozusagen stolz zu machen, zu fokussieren, Aufstieg darzustellen. Also Sport stärker auch in den Mittelpunkt für uns, möglicherweise im Norden zu setzen, das finde ich schon großartig.
Ja, also schöner Aufgalopp. Ja. Die Frage geht in die Richtung Olympia-Bewerbung, die wir sozusagen hier in Hamburg großer Traum und sozusagen für die Wirtschaft auch ein wichtiges Thema für vermutlich so 2040 würde Deutschland die Spiele kriegen. Ja. München hat schon einen guten Volksentscheid hingelegt, ein positives Votum. Das wäre natürlich auch eine Bewerbung sozusagen Hamburg, aber eigentlich auch Norden. Ne? Ja. Das geht ja gar nicht ohne. Wie stehen Sie dazu? Was ist Ihre Perspektive da?
Also erstmal finde ich, der Norden ist dran. Das beschreibt es. Und ich habe jetzt gar nichts gegen den Süden, aber der Norden ist einfach dran. Wir haben so viele Zukunftsthemen. Ich finde, dann ist es nicht nur Olympia, sondern präsentiert sich Deutschland weltweit. Und wenn sich Deutschland weltweit präsentiert, die ganze Welt schaut dann auf uns, dann muss es was Zukunftsfähiges sein, was Innovatives sein. Und ich finde, so wie wir gerade über den Norden gesprochen haben, können wir das bieten übrigens. Ne? Also wirklich bieten. Genau. Und da muss man heute arbeiten und das muss man ja vorbereiten. Deswegen wäre das großartig, wenn es Hamburg gelingt. Ich bin mir sicher, dann gelingt es wiederum nicht nur Hamburg, dann gelingt es uns im Norden zusammen. Und das ist wenn wir das gut machen und gut hinkriegen, da bin ich zuversichtlich, ist das eine so perfekte Botschaft. Nur zu sagen, wir denken im Sport nicht klein, sondern groß. Das ist doch perfekt, oder nicht? Und dieses große Denken heißt, wir sind auch überzeugt davon, dass wir auch ein perfekter Standort für Olympia sind. Und deswegen breite Unterstützung dafür. Wir haben jetzt nicht so viel Geld, was wir beitragen können, aber zumindest erstmal persönlich eine breite Unterstützung.
Ja, aber ich glaube, das ist schon mal ein super, super Statement, ein super Signal. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie, finde ich, so ein wunderbares Gedanke. Ja? Der Norden denkt groß, ja? Ja. Und der Norden ist jetzt auch dran, ja? Ja. Und ist total. Die Antwort auf alle
ja,
Fragen.
Ja, das ist die Antwort, ja? Genau.
Das ist richtig, finde ich, ist die Zukunft. Ja. Und das ist auch mutig, da hat nur der Norden viel zu bieten, ja? Gerade was die ganzen Zukunftsthemen angeht, international, sozusagen diese Ausrichtung, Energie, Klima, ja, also die Industrieproduktion hier auch zu sichern, Wettbewerbsfähigkeit.
Muss man einmal auch sagen, das muss man, glaube ich, auch nochmal in Deutschland diskutieren mit dem Süden, wenn uns das gelänge hier. Ich glaube schon, dass das ein anderes Angebot ist, was wir im Norden machen können. Und damit sichtbar sind, erfolgreich sind, da profitiert auch der Süden von. Das muss man einfach sagen. Das ist ja umgekehrt ein bisschen anders, finde ich. Das will ich offen sagen. Wenn es im Süden erfolgreich ist, dann gönne ich das dem Süden, aber davon profitieren wir nicht so. Von einem Erfolg im Norden würde der Süden stärker profitieren. Insofern hat Deutschland viel mehr davon, wenn wir es im Norden machen. Und wenn das noch nicht reicht, finde ich noch weitere Argumente.
Ja, sehr, sehr gut. Also mich haben Sie voll überzeugt. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und das war ein super, super Gespräch und muss sagen, das macht Lust auf Norddeutsch zusammenarbeiten.
Schön,
ich glaube, unsere Zuhörer haben ja auch nochmal Spaß dran gefunden und gespürt, ja, was hier los ist, wie Potenzial hier drin steckt. Und wir das haben Sie toll rübergebracht bei allen Themen, dass man da zusammenhalten muss. Und das muss ich sagen, vielen Dank für das super Gespräch. Ja.
Ich habe zu danken, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ja, das wird gut werden. Und insofern verabschieden wir uns jetzt und von der heutigen Folge zum Thema Norddeutsche Zusammenarbeit mit Olaf Dies. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Toi, 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 weiter in die Sachsen. Toi, toi, toi für die Norddeutsche Zusammenarbeit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Sprecht drüber, abonniert hier diesen Kanal, lasst ein paar Kommentare und Bewertungen auch da und gebt gerne auch mal persönliches Feedback hier über die Social Media Kanäle und hier über, ja, wenn ihr Fragen habt für die nächsten Vorschläge für die nächsten Podcast-Gäste, dann auch gerne Vorschläge hier in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid und nochmal vielen Dank.
Ja. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.